Toll, dass ihr dabei seid bei der aktuellen Folge dieses Interview-Podcasts Advantage. Hier bekommt ihr kostenlos die erste Hälfte des Gesprächs der neuen Folge. Das Gespräch endet nach der Hälfte des Interviews und das gesamte Interview, das gibt's exklusiv auf der Patreon-Seite dieses Podcasts unter www.patreon.com/advantagepodcast. Und jetzt viel Spaß beim Hören.
Hallo liebe Advantage-Hörerinnen und vor allem liebe Patreons, willkommen zur neuen Sonderfolge hier aus Paris auf dem French Open vom Pressezentrum, direkt im Inneren des Center Courts. Es ist Samstagmittag, der Tag, an dem die beiden Deutschen Alexander Zverev und Daniel Altmaier in der dritten Runde spielen werden. Alexander Zverev gegen den Amerikaner Francis Tiafoe und Daniel Altmaier nach seinem grandiosen Sieg gegen Jannik Sinner, indem er die Setzung sozusagen übernommen hat, jetzt in der dritten Runde gegen Grigor Dimitrov, der ebenfalls in blendender Form ist nach seinem Finaleinzug in der Schweiz, in Geneva, und seinen guten Leistungen hier. Ich habe in diesem Podcast wieder mal Stimmen für euch von Alexander Zverev und Daniel Altmaier aus ihren Pressekonferenzen nach den zweiten Runden. Die wird es gleich geben vorher, aber noch ein paar andere Themen. Ich möchte mal mit was ganz Aktuellem anfangen. Vor einer halben Stunde war Elena Rybakina im Pressekonferenzraum 2, völlig spontan und unangekündigt. Warum? Weil sie zurückgezogen hat von ihrem Drittrundenduell wegen Krankheit und sich da erklärt hat. Sie ist ganz stark erkältet, hatte leider 2 Tage Fieber in Kombination, ein Virus in Kombination mit ihrer eh schon vorhandenen Allergie. Sie hat heute Morgen noch ein Warm-up hier auf der Anlage abgespult und sah sich nicht in der Lage, bei diesen warmen Temperaturen anzutreten. Mein persönlicher Eindruck aus der Pressekonferenz war, dass da eine sehr angeschlagene Sportlerin saß, die auf den Rat ihres Arztes gehört hat. Mal eine vernünftige Reaktion in einem doch von Unvernunft geprägten Spitzensport, tennisübergreifend gesprochen. Das mal dazu. Ansonsten eine weitere sportpolitische Sache, die hier hohe Wellen schlägt, ist, dass eine weitere Titelfavoritin, die Australian Open-Siegerin, die in aller Munde ist und hier auch Turnierfavoritin ist, Sabalenka, gestern am Freitag nicht ihre offizielle Pressekonferenz vor allen Reportern gehalten hat, nach dem, was vor 3 Tagen passiert ist. Nämlich davor in der Runde in ihrer Pressekonferenz hat eine ukrainische Journalistin versucht, sehr, sehr intensiv und teilweise auch hysterisch Informationen herauszubekommen aus der Weißrussin, die 2020 laut den Informationen der Ukrainerin den weißrussischen Präsidenten Lukaschenko supportet haben soll, schriftlich und dann auch auf einer Veranstaltung, und in einer zweiten Nachfrage von ihr gefordert hat, sich persönlich gegen den Krieg zu stellen, ob sie das sagen könnte, und Sabalenka das nicht gemacht hat und sich dazu nichts weiter sagen wollte. Und gestern sich an die WTA gewandt hat und gesagt hat, sie kann aus mentalen Gründen keine offene Pressekonferenz halten. Die WTA hat dann ein Statement herausgegeben, dass es eine Pressekonferenz gab vor ausgewählten Reportern, und an uns alle wurde dann nur ein Skript geschickt. Ich höre heute, dass es sogar nur eine ausgewählte Reporterin gewesen sein soll, die Texte schreibt für die Seite der WTA. Das hat natürlich nichts mit unabhängigem Journalismus zu tun. Ich verstehe aber auch die Seite von Sabalenka, dass sie sich da gedrängt gefühlt hat, und ich möchte das auch mal nutzen, um generell auch mal die Arbeit eines Journalisten zu erklären, weil ich seit der Sache mit Thiago Seibusch Wilsch, so spricht man ihn, glaube ich, richtig aus, Anfang des Turniers doch unter ziemlichen Beschuss bin, auch in den sozialen Medien, vor allem auf Twitter, Hassnachrichten bekomme, aber auch auf Instagram durchaus in dutzender Anzahl gesagt bekomme, was ich für eine Disgrace bin und was ich für ein Abschaum bin und dass das nichts mit Journalismus zu tun hat. Ich möchte dazu mal ein bisschen ausholen, bevor wir gleich zurück zum Tennis kommen. ich finde, wir sind in erster Linie Journalisten und keine Tennisjournalisten. Ich finde zudem, dass sich ein Journalist niemals mit einer Sache gemein machen darf, egal ob positiv oder negativ. Und man sollte als Journalist auch niemals Teil einer Story sein. Das hatte ich ja getwittert, dass ich deswegen, das hatte ich auch im letzten, vorletzten Podcast erklärt, dass ich das problematisch fand, dass ich dann durch die Bedrohung des Agenten so ein bisschen Teil der Geschichte wurde und mir das unangenehm war. Das ist aber eine Sache. Die andere Sache, ich sag mal so, ja, ein Journalist sollte immer unabhängig sein und sich nicht gemein machen, auch nicht mit einer positiven Sache. Das heißt, selbst wenn man über eine positive Sache berichtet, sollte man das nicht zu sehr pushen. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich mache hier eine Reportage über die Ballkinder in Paris. Das ist natürlich eine sehr positive Geschichte. Und trotzdem sollte ich da jetzt nicht total euphorisch und übertreiben, nur damit die Kinder gut dastehen. Das ist vielleicht jetzt nicht das passende Beispiel, aber ihr wisst, was ich ungefähr meine. So, jetzt müsst ihr euch aber mal in die Haut einer Journalistin aus der Ukraine versetzen, ja? Euer Land ist im Krieg, euer Land wird bombardiert, eure Liebsten sind in Gefahr, in Lebensgefahr, und du sollst trotzdem die journalistische Distanz bewahren in der Pressekonferenz und die Spielerin aus Russland oder aus Weißrussland, die mutmaßlich mal den Machthaber in Weißrussland supportet haben soll, normal konfrontieren. Und da frage ich mich tatsächlich seit 2 Tagen, ob das überhaupt möglich ist, ob man da Journalist sein kann oder am Ende halt Mensch ist aus einem Land, das angegriffen wird. Und da sind wir an dem ganz schwierigen Punkt, weil ich habe auch jetzt einen Tweet gesehen, ja, die Journalisten in Paris, die haben den Yannick Schneider total verteidigt, als er von dem Agenten angemacht wurde, als er eine schwierige Frage über häusliche Gewalt gegen den brasilianischen Spieler gestellt hat. Aber jetzt die Ukrainerin, die Frage an Sabalenka gestellt hat, die wird überhaupt nicht geschützt. Das ist total, total sensibel, und wir müssen da total unterscheiden, weil sie wurde schon geschützt. Die Frage war halt journalistisch nicht mehr ganz sauber gestellt, weil es schon praktisch ein Angriff war und wirklich auch geschrien wurde. Aber man merkt natürlich auch den Schmerz in der Person, ja, aufgrund der Situation in ihrem Land. Ich verstehe dann auch die Situation von Sabalenka, dass sie natürlich während der French Open nicht in jeder Pressekonferenz diesen persönlichen Angriff ausgesetzt sein möchte. Deswegen kann man halt aber trotzdem nicht die komplette Presse ausschließen, weil das ein Eingriff in die Pressefreiheit ist. Ja, ihr seht schon, sehr, sehr kompliziertes Thema, und ich finde halt, das große Ganze ist halt, dass das ein Vorgeschmack ist auf die Olympischen Spiele 2024 in Paris, wo mutmaßlich ja Russinnen und UkrainerInnen in, ich weiß gar nicht, wie viele olympische Sportarten haben wir mittlerweile, früher waren es 26, jetzt sind es doch bestimmt schon über 30, gegeneinander antreten werden, über die medial berichtet wird, und diese Dinge jeden Tag einen Monat lang passieren werden. Und das ist das Krasse. Und da mache ich mir Gedanken drüber, wie das funktionieren soll. Und Thomas Bach sollte aufhören zu behaupten, dass Tennissport ein positives Beispiel dafür sei, dass das doch super gelinge, dass Ukrainerinnen und Russinnen Seite an Seite diesen Sport ausüben können auf höchstem Niveau, weil hier gibt es eine Baustelle nach der anderen. Das mal noch von mir dazu. Ja, ansonsten bin ich nach wie vor dran an einer längeren Geschichte über Thiago Seiborg-Wilsch. Mir wird hier vorgeworfen, dass ich nur praktisch Stimmung machen wollte auf Twitter. Fans dürfen ja sowieso denken und sagen, was sie wollen. Jeder darf sowieso denken und sagen, was sie wollen. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn Kolleginnen mich angreifen, basierend auf einer falschen Meinung, wie Journalismus funktioniert, beziehungsweise es sind ja gar keine Journalisten teilweise, aber ich habe mich auf Twitter extra nicht dazu geäußert, aber hier in meinem eigenen Medium möchte ich mich auf jeden Fall mal dazu äußern, weil bestimmt auch einige die Kollegen von Doublette den Podcast hören, und Doublette 76 hat unter einer meiner Tweets geschrieben, dass dein Motto ist anscheinend auffallen um jeden Preis, schlechtes Timing, und das spricht halt genau dagegen, was ich die letzten 8 Minuten halt über die Grundsätze von Journalismus philosophiert habe. Und nochmal, wer nur über Tennis und Tennisfragen haben möchte, der ist sowieso in diesem Podcast falsch, das wisst ihr. Und ich bin überhaupt nicht sauer, wenn da Leute aussteigen oder das nicht verstehen, aber es sind halt nicht die Grundsätze des Journalismus und für die trete ich ein. Und ich habe auch eine weite Range. Ich habe hier über Beseitigungen von Alexander Zverev für Eurosport berichtet und ich werde weiterhin auch über häusliche Gewalt, Doping, Matchfixing und über alles berichten, was hier offensichtlich ein Problem ist, was in der realen Welt passiert. Okay, soweit dazu. Ihr merkt schon, das musste mal von der Seele. Und an dieser Stelle auch vielen, vielen Dank für 53 Patreons. Während dieser Woche sind 5, 6 dazugekommen. Ein paar haben auch wieder gekündigt. Das ist gar kein Problem. Danke noch an Stefan, der als Neuestes dazugekommen ist. Und vielen Dank für eure Unterstützung. Damit unterstützt ihr diesen Podcast, sorgt dafür, dass er werbefrei bleibt und unterstützt meine Recherchen, meine Reisen als freier Journalist. Ich habe gestern zum Beispiel mein Airbnb gewechselt. Das war so geplant. Habe jetzt ein neues Zimmer. Alles gut soweit. Und habe erstmal nur bis Montag gebucht und warte ab, was die beiden deutschen Teilnehmer heute machen. Ihr wisst das, in der zweiten Woche eines Slams bin ich ARD-TV-Reporter auch. Und die würden ja im Achtelfinale aufeinandertreffen. Falls die Deutschen aber ausscheiden, werde ich auch aus Paris abreisen. Und jetzt kommen wir zu Daniel Altmaier zuerst, der nach seinem überragenden 5-Satz-Match in 5 Stunden 26 das längste Match, was ein Deutscher je gespielt hat bei einem Grand Slam. Danke an Christian Albrecht-Barschel für diese, wie immer, tolle Statistik, meinen ehemaligen Kollegen beim Tennismagazin. Es war auch das längste Match dieses Turniers und das 5. längste Match in der Geschichte der French Open. Und ein Kollege hatte in der PK, in der deutschen PK, Daniel Altmaier dann auch nochmal konfrontiert mit diesem ganz bitteren, mit dieser ganz bitteren Niederlage im Februar in Trier im Davis Cup gegen Stan Wawrinka, wo er auch in Tränen ausgebrochen war. Und vorgestern war er ja auch wieder in Tränen und diese Kombination fand ich super und habe euch hier mal seine Antwort dargelassen.
Das war der erste frei zugängliche Teil der neuen Folge. Die zweite Hälfte hört ihr exklusiv auf der Patreon-Seite www.patreon.com/advantagepodcast. Dort könnt ihr mit einem kleinen monatlichen Beitrag dafür sorgen, dass es diese langen, unabhängigen Interviews ohne Werbung regelmäßig gibt und unterstützt zudem Yannicks unabhängige Arbeit als freier Journalist im Tennis-Doping- und Sportpolitik-Bereich.